Wenn wir von der Hoffnung reden, muss man ja mal sagen, dass man mit dem Hoffen schon schreckliche Erfahrungen gemacht hat. Also ich glaube, das Trauerspiel, das wir immer haben bei unserer Regierung, die hofft, der Aufschwung käme doch noch und vielleicht irgendwann kämen mehr Arbeitsplätze. Und es sind betrogene Hoffnungen. Und wie viele Leute hoffen, selbst bei schwerster Erkrankung, und sagen, aber es kommt doch vielleicht noch mal anders. Und deshalb interessiert uns, wo ist der Grund meiner Hoffnung? Das ist ganz wichtig. Welchen Anlass habe ich, gewisse Hoffnung, die Bibel steht ein anderes Wort, Zuversicht zu haben? Da geht es ja um das Festwerden und das Festsein. Das werde ich durch die große Zuversicht, die ich kriege. Jetzt sind die Leute, an die damals der Petrus geschrieben hat, Leute gewesen, die durch große Not gingen, in der Verfolgung. Wenn sie einmal eine Schnäppchenreise mit Tschibo in die Türkei machen, dann stoßen sie auf die Gemeindereste, an die einst Petrus geschrieben hat. Das steht da in Kappadokien, in Pontus, in der Provinz Asien, das ist das Kleinasien, die heutige Türkei, und Bithynien, und erschüttert mich das immer, wie die ganzen Gemeinden ausgelöscht wurden. Erschüttern von der Macht des Islam, der über dieses Kleinasien hinweggefegt ist. Und für unsere türkischen Schwestern und Brüder ist das ja ein ganz schwerer Stand. Sie wissen, dass es ganz, ganz wenig türkische Jesus-Leute gibt. Ganz wenig. Sie haben sich in den letzten 10 Jahren vielleicht verzehnfacht, aber sind immer noch nur wenige 100, also höchstens 2000 türkischstämmige Jesus-Leute, die man in der Türkei findet, die einen ganz schweren Stand haben, weil ihnen die Rechte der Versammlung oft gar nicht gegeben werden, obwohl es in der Verfassung drinsteht, aber die örtliche Polizei verhindert das dann immer wieder und schreibt die Namen auf derer, die zum Gottesdienst kommen. Und es sind mutige und treue Brüder und Schwestern, die dort ihren Stand stehen. Und deshalb interessiert uns jetzt, wie ist das überhaupt mit dem Singen und mit dem Loben, welchen Grund haben wir zur Hoffnung? In dieser schwierigen Situation, schreibt der Petrus dann auch, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. In der Versuchung und der Bewährung zu stehen, Hoffnung zu haben, Zuversicht zu haben und dann die fröhlichen Lieder zu singen, das ist ganz wichtig. Jetzt lese ich diesen Abschnitt, der da drüber gestellt ist aus dem 1. Petrusbrief, aus dem 1. Kapitel, die Verse 3 bis 9. Überschrieben, lebendige Hoffnung. Also schon die Formulierung macht deutlich, es gibt auch eine tote Hoffnung, eine leere Hoffnung, eine nichtssagende, eine betrügerische Hoffnung. Das ist eine lebendige Hoffnung. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unverweltlichen, unvergänglichen und unbefleckten, unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher, herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seligkeit. Wenn wir das Lob Gottes singen, dann ist das heute ja sehr verbreitet. Man sagt überall, wir müssen den Lobpreis sagen. Man vergisst darüber vielleicht manchmal, dass man auch bei Gott klagen darf. Man darf auch bei Gott sein Leid hinausschreien, denken Sie an die Psalmen. Aber wenn wir das Lob singen, dann frage ich immer wieder, was wollt ihr denn als Inhalt sagen? Wie wollt ihr denn Gott preisen? Bei manchen Liedern habe ich oft den Verdacht, die sind ein wenig arg dünn und da steht gar nicht viel drin. Was rühmen wir denn an unserem Herrn Jesus? Was wird uns denn groß? Und hier wird der Lobpreis genannt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Warum loben wir ihn? Warum preisen wir ihn? Weil er uns wiedergeboren hat. Aha, wegen der Wiedergeburt. Nun, heute ist das mit der Wiedergeburt ein bisschen schwierig. Wir haben so viele Nachbarn, Bekannte und Familienmitglieder, die dieses Wort Wiedergeburt anders verstehen, nämlich aus dem Buddhismus und aus dem Hinduismus als die Seelenwanderung. Und da haben wir ja absolut nichts damit zu tun. In der Esoterik wird das Wort der Wiedergeburt so verstanden, als ob man nach dem Tod in einer neuen Erscheinung wiederkommt. Das meint der Petrus natürlich nicht. Die biblische Sprache redet von der Neugeburt. Und jetzt haben wir was ganz Wichtiges. Die Neugeburt eines Menschen, die Gott schafft. Neugeburt ist ein ganz wichtiges Wort im Neuen Testament. Wir erinnern uns, wie Jesus mit dem Nikodemus zusammensaß, der ein Mann vom Hohen Rat war und in diesem Nachtgespräch seine Bewunderung für Jesus ausdrückt. Er sagt, stopp, das nicht. Du kannst überhaupt nichts vom Reich Gottes verstehen, wenn du nicht vorher neugeboren bist. Und dann Nikodemus sagt, ich weiß doch, wie die Babys geboren werden. Wir haben Aufklärung gehabt in der Schule, Babys werden durch die Mutterleib geboren. Nein, das ist eine andere Geburt. Eine Geburt aus Wasser und Geist. Das war ein Schlüsselbegriff von Jesus gebraucht und der muss für uns heute der Schlüsselbegriff unseres Christseins sein. Jetzt bedauere ich, dass wir in unseren Gemeinden oft nicht ausreichend unterrichtet sind, was die Neugeburt wirklich ist und was sie bedeutet. Wir wissen ja genau, dass es in der Erweckungsbewegung, in der Geschichte unserer Kirchen, ein Zentralbegriff war im ganzen Pietismus. Manche haben drüber geschimpft, manche haben gespottet. Es bleibt dabei. Es ist ein Zentralbegriff unseres Glaubens. Ich kann anders nicht ins Reich Gottes kommen. Ich kann nichts an Jesus teilhaben, wenn ich nicht eine neue Geburt wäre. Und wenn wir heute drüber rätseln, wo die ganzen Probleme unserer Kirchen wirklich liegen, die liegen nicht in den Gebäuden und nicht in der Ausbildung der Pastoren und der Mitarbeiter und nicht an den Farben unserer Räume und den Gesangbüchern, Liedern und Instrumenten, die wir gebaut haben. Sie liegt in der Lehre, in unserem Glauben. Wir können nichts von Jesus Christus haben, wenn wir nicht neugeboren sind. Und wenn Menschen nicht neugeboren sind, gibt es keine Gemeinde. Und wenn wir alle modernen Methoden benutzen und jeden, der kommt, 50 Euro zahlen, es gibt keine Gemeinde. Er muss neugeboren werden. Um ein Beispiel zu gebrauchen, eine Tanne wird keine Eiche. Das ist eine ganz andere Art. Und Jesus spricht davon, dass unser Leben ganz in eine ganz neue Art hinein muss, in das Wesen Gottes hinein verwandelt werden. Jetzt gibt es leider auch immer wieder verschiedene Lehren über diese Neugeburt, die uns auch Not machen. Also, ich war vor ein paar Tagen mit meiner Frau zu Diensten in Österreich und wir sind dort in eine Wallfahrtskirche gegangen und da stand groß dran ein Plakat, diese Kinder wurden durch die Taufe Christen. Da habe ich Probleme, dass man durch Wassertaufe und durch Sakramente Christ wird. Das ist ein sakramentales Missverständnis. Ich weiß, dass vielleicht manche unter uns dies anders sehen, aber ich darf es doch einfach mal aussprechen. Nach dem, was Jesus sagt, war zur Neugeburt nötig die Buße und die Reue. Die Buße und die Reue, das abgelegte Leben, das mit Jesus gekreuzigt werden, hineingetaucht werden in das Leiden und das Sterben von Jesus. Also, man wird auch nicht die Neugeburt kriegen, wenn man einige Jahre auf Kirchenstühlen sitzt. Da wird man auch nie neugeboren. Man wird auch nicht neugeboren, dass man die Mitgliedschaft hat. Missverständnis, das in unseren Landeskirchen herumspuckt, dann sei das vielleicht doch so genügend. Sondern wenn das so ein wichtiges Wort ist, dass der Petrus am Anfang den Gemeinden in Kleinasien vorne vorstellt, interessiert es uns, was ist denn das, die Neugeburt? Es ist etwas Reales, etwas Wirkliches, das ich kriege. Durch wie? Indem ich Jesus mein Leben übergebe und Jesus seinen Geist in mich gibt. Indem ich meine alte Art ablege, mein Wesen vor Jesus hergebe und er macht mich zu einem neuen Menschen. Es gibt ja viele, die wieder dann sagen, ist das nicht wieder im Ritus der Erwachsenentaufe drin? Ich weiß nicht, ich glaube, dass Jesus mit Wasser gemeint hat, vom Alten Testament her, das Reinigungswasser von Hesekiel, das unsere alte Sünde wegwäscht. Durch Wasser und Geist und durch das Aufnehmen des Heiligen Geistes. Jesus selber will Wohnung machen in mir. Paulus kann dann sagen, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich noch in meinem alten Leben lebe, in meinem Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, an Jesus. Also eine ganz entscheidende Veränderung unseres Lebens, aber ein unsichtbares Geschehen, das durch Buße und Bekehrung und durch Glauben empfangen wird. Sie brauchen auch keine besondere Handauflegung. Es steht auch nicht da, dass man irgendwie nur von bestimmten Leuten das kriegt. Ich kriege den Heiligen Geist, wenn ich drum bitte. Das ist die Stelle von Lukas 11 und so wichtig, wo Jesus es im Bild erklärt, wie ein Kind bei dem Vater, wenn es Hunger hat, Brot bittet, so dürfen wir beim himmlischen Vater um den Heiligen Geist beten. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Ein ganz entscheidender Punkt. Und wir müssen wieder darauf dringen, dass in unseren Gemeinschaften und Gruppen das in der Mitte steht. Das hat die Allianzgemeinschaft immer verbunden und hat sie auch unterschieden von ökumenischer Gemeinschaft, dass wir oft sagen, dieses ist ein wesentlicher Punkt. Bist du neu geboren worden? Bist du durch Christus ein neuer Mensch geworden? Es ist ganz wichtig, dass wir noch den Zusammenhang einmal sehen. Im gleichen Kapitel des ersten Petrusbriefs, Sie haben jetzt keine Bibeln dabei, da steht im Vers 23 noch einmal das Wort, ihr seid ja wiedergeboren, neugeboren. Nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Also, was hat die Neugeburt bewirkt? Jetzt wollen wir genau, wissen Sie, was da steht? Was ist denn dieser unvergängliche Same? Kein Sakrament, keine Handlung, kein Ritus, er sagt auch nicht durch die Taufe, sondern aus dem lebendigen Wort Gottes, das bleibt. Wiedergeburt geschieht durch das Wort Gottes. Und noch was können Sie beobachten, dass das, und das ist mir heute ganz wichtig für unseren Gemeindebau, dass im Neuen Testament Wort Gottes und Heiliger Geist fast austauschbar ist. Wenn Jesus sagt, die Neugeburt geschieht durch Ablegen des alten Wesens, durch das Wasser und durch den Geist, kann der Petrus sagen, die Neugeburt geschieht durch das Wort Gottes. Weil im Wort Gottes der Heilige Geist drin ist. Auch da gibt es ja heute ganz viele Lehren, die davon abweichen. Im Neuen Testament beobachten wir, dass das Wort Gottes Träger des Heiligen Geistes ist. Meine Worte sind Geist und Leben. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, merken wir die Wirkung des Geistes. Menschenworte sind nicht Träger des Geistes Gottes, nur wo sie das Wort Gottes verkündigen. Und das ist so wichtig, dass wir immer wieder dort in der Spur auch bleiben, der Väter, die gemerkt haben, wir irren auf ganz komischen Wegen ab, wenn wir da unsere eigenen Gedanken einsetzen, unsere Fantasien, statt im Wort Gottes zu bleiben. Das Wort Gottes wirkt Neugeburt. Und das ist so wichtig, dass wir durch das Wort Gottes erneuerte Menschen werden. Für mich ist so eine Bibelstunde heute Morgen eine ganz große Veranstaltung. Und dass Sie in so großer Zahl heute Morgen gekommen sind, ich weiß, was das ist, wo berufstätig ist, das ist was Wunderbares, weil ich weiß, dass in vielen Gemeinden überhaupt keine Bibelstunde mehr gehalten wird. Und das ist der Tod der Gemeinden auf Raten. Wenn ich nicht mehr am Wort Gottes mich erbaue, ein Hauskreis, wo man nur über seine persönlichen Erlebnisse redet, kann das nicht ersetzen, wenn es nicht ein Studium des Wortes Gottes ist, wo das Wort Gottes uns richtet und zurechtweist und mahnt. Ganz wunderbar, ich darf als ein Mensch in meiner Not, in der ich lebe, darf ich auf Christus blicken und wissen, er hat ein Geheimnis in meinem Herzen. Er hat etwas Neues in mir begonnen. Da, wo ich begierig das Wort Gottes aufnehme, ist dieser Samen aufgegangen in meinem Leben. Ich kann das ja äußerlich gar nicht zeigen, die Neugeburt. Ich kann nur die Spuren zeigen, die Folgen, aber das Geheimnis selber bleibt in mir drin, als ein wunderbares Geheimnis meines inneren Lebens, dass Christus in mir lebt. Und dann aus der vergebenen Schuld heraus. Es ist immer ganz wichtig zu sagen, nein, nein, in meinem Leben ist nicht viel zu machen mit meinem ganzen Tun, sondern das, was Christus in mir gewirkt hat, das ist das Geheimnis. Und das muss unsere Sehnsucht sein. Ich möchte, dass Christus noch viel mehr in mir wirkt und dass er noch viel mehr Raum bekommt. Das soll unsere Bitte sein. Herr, wirke mächtig in mir. Lass deinen Heiligen Geist mich treiben, dass er meine Gedanken erfüllt, meine Hände führt, meine Füße bewegt. Herr, ich will doch für dich tätig sein. Letzten Sonntag hatte ich in einer österreichischen Gemeinde, die hatten sich gewünscht, dass ich über das Gleichnis predige, wo im Endgericht, wo Jesus Schaf und Böcke scheidet. Und da sagt er zu seinen Schafen dann, ich bin durstig gewesen, ich bin hungrig gewesen und ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht, ihr habt mich gekleidet, ihr habt mir zu essen gegeben. Und dann sagt der Herr, wir wissen es gar nicht, wann das war. Sehen Sie, die haben es nicht mal gemerkt. Da hat Christus im Verborgenen so sie erfüllt und hat so wunderbar durch sie gewirkt, dass man es oft gar nicht merkt. Das wünsche ich mir. Herr, lass doch meine Worte dazu dienen, dass du dadurch groß wirst, dass du Frucht wirken kannst in aller Stille und in aller Verborgenheit. Und jetzt sind wir an einem ganz wesentlichen Punkt am Anfang gleich dieses Abschnitts. Das ist ein Wunder, wenn Gemeinde entsteht, wenn Jesus Menschen neu macht. Durch neugeborene Menschen entsteht Gemeinde, Gemeinschaft, weil Christen Christusleute sind, Jesusleute, in denen Christus Raum hat und wirkt und schafft und tätig ist. Die Neugeburt äußert sich in einer, steht da, lebendigen Hoffnung. Ja, warum denn? Weil ein Christ immer mit seinem jetzigen Zustand nicht zufrieden ist. Also ich hoffe, kein einziger von uns kommt heute Morgen rein und sagt, ich bin der Strahlechrist und ich bin Modell für euch alle anderen. Heute werden ja manchmal so kühne Sprüche gewagt. Ich hatte eine ganz großartige Mitarbeiterin in unserer Hofacker-Gemeinde in Stuttgart, war die Ehefrau eines Präsidenten der Landesverwaltung und die war in der Gemeinde so tätig, war eigentlich ein Modell einer Pfarrfrau, obwohl sie mit einem Mann im Staatsdienst verheiratet war, hat ungeheuer viel Gutes gestiftet. Und ich begrüße sie am Eingang im Gottesdienst, sagt, wie ich es vorher auch tat, grüß Gott und geht's Ihnen gut? Sagt sie, nein, geht's ganz arg schlecht. Ja, was haben Sie denn? Ich ärgere mich maßlos. Dachte, was ist passiert? Da muss irgendwas auf dem Weg passiert sein. Über was ärgern Sie? Über mich. Dachte ich, das ist ein guter Christ. Wenn er sich ärgert über sich, über seine alten Unarten, über sein altes Wesen. Wir wollen uns nie abfinden und sagen, ich bin mal so. Wir leiden doch darunter, dass wir oft unseren Kindern nicht gerecht werden oder unseren Enkeln nicht gerecht werden. Wir leiden doch daran, dass wir andere Menschen abstoßen, statt sie zu gewinnen, dass unser Mund oft so ungezügelt redet und dass wir in unserem ganzen Wesen so wenig von Jesus widerstrahlen. Darum ist die Hoffnung so wichtig. Ich möchte doch, dass Jesus in seiner ganzen Macht mein Leben erfüllt. In der Herrlichkeit werden wir einmal wunderbar Jesus sehen. Und da werden wir seinem Bilde gleichgestaltet sein. Aber wir sehnen uns danach, auf diese Hoffnung jetzt schon immer mehr zubereitet zu werden. Und da steht das Wort von der Auferstehung Jesu von den Toten. Also unser altes Leben muss ja noch abgelegt werden. Auch immer wieder wichtig, Jesus hat uns ja leider nicht diese Todeslinie weggenommen. Das gibt's ja ab und zu alle 10 Jahre, dass mal in einer christlichen Zeitschrift behauptet wird, ein Toter sei auferweckt worden. Aber ich glaub's nicht, weil wir immer noch unter dieser Todeslinie leben müssen. Bei allen großen Glaubenserfahrungen müssen wir durch und wir denken jetzt auch mitfühlend an die Geschwister, gläubigen Schwestern und Brüder, die durch schwere Krankheitsnot gehen oder die im Sterben liegen. Das ist furchtbar, wenn einem sein Ich ausgezogen wird und wenn man sein Fühlen loslassen muss. Wir haben es nur in der Hoffnung, die Überwindung des Todes, aber jeder von uns muss noch durch. Da gab es ja vor Jahren eine Schweizer Psychiaterin, Kübler-Ross, die hat viele Vorträge gehalten und die war angesehen. Die hat gesagt, das Sterben ist ganz super schön. Die hat riesige Schlagzeilen gemacht. Und sie hat gesagt, das ist bunt und ach, das ist ein Traum. Das ist wie wenn ein Kokon schlüpft und ein bunter Schmetterling rauskommt. Und da kommst du in lichte Weiden. Ich höre das jetzt immer wieder, wenn Leute, ungläubige Leute, das einem vorplappern und sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod, das wird wunderbar. Sag ich, ich habe Angst vor deinem Sterben, dass es anders wird, als diese Dame es geschildert hat. Ein paar Jahre später schrieb der Spiegel, wie sie in Arizona in der Wüste sitzt, ein zerbrochener Mensch, diese Frau, die das erzählt hat, und sich hasst, weil sie den Prozess des Zerbrechens nicht erträgt, nach mehrfachem Schlaganfall, weil sie nichts mehr essen kann und weil sie spürt, wie das ist, wenn der Leib zerbrochen wird. Und das, was uns im Sterben ein sich trägt, ist Jesus und die Neugeburt. Ich gehöre Jesus, ich bin sein Eigen. Ich kann diesen Trost nicht jedem Menschen geben. Das ist eine Not, wenn wir an die Gräber gerufen werden und so viele Leute dann sagen, jetzt müssen sie eine Ansprache halten. Und die Leute sagen, der Oma geht's jetzt gut. Ich kann ja nicht die Beerdigung benutzen, um den Menschen zu sagen, wie es wirklich ist. Da können sie ja gar nicht mehr hören. Die Hoffnung kann ich nur dem geben, der Glied am Leibe von Jesus ist, der neugeboren ist. Der hat eine Hoffnung ewigen Lebens. Da ist doch neulich bei der Prochrist-Veranstaltung der 39-jährige Pianist Müller noch befragt worden, der da so unheilbar Krebs hat. Der ist ja wenige Wochen später gestorben. Ich habe es jetzt in einem Buch noch einmal nachgelesen, wie die Seelsorgerin das sagte, wie sie mit ihm drüber sprach. Und er noch mal fragte, ist der Tod nicht das schwarze, dunkle Loch, in das ich falle? Und dann sagt sie, nein, da steht Jesus und hält dich. Weil du ihm gehörst, ist der einzige Trost im Leben und im Sterben. Ich bin neugeboren, ich gehöre Jesus und ich darf dem Tod ins Gesicht sagen, du hast nichts mehr zu rächen, du kannst meine Sünden nimmer strafen. Ich gehöre Jesus und Jesus gibt mir die Verheißung. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmer mehr sterben. Ich darf durch den Tod hindurchgehen zum Leben. Eine wunderbare Verheißung. Dass ich die Schrecken des Todes nicht mehr spüre. Darum ist so wichtig, ich bin neugeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und das erweckt in meinem Leben eine riesige Sehnsucht. Ich möchte noch viel, viel mehr von Jesus kriegen. Also ganz schlimm ist es, wenn selbstzufriedene Christen da sind. Und vielleicht ist das auch der Grund der Schläfrigkeit, die wir in vielen Gruppen, Gemeinden und Kreisen immer wieder beobachten. Man hat ja eigentlich alles. Und dann sagen sie, das haben wir doch schon so oft gehört. Ja, das ist nicht entscheidend. Hast du es ergriffen? Und dann lesen sie mal miteinander Philipper 3 beim Paulus, wie der das dort schreibt. Nicht, dass ich schon vollkommen wäre oder nicht, dass ich schon ergriffen habe, ich jag ihm nach. Das ist was Wunderbares. Wir wollen uns anspornen und sagen, greif doch mehr von der Christuswirklichkeit in dein Leben hinein. Er spricht da von der Kraft des auferstandenen Jesus. Der muss mich noch ganz anders erfüllen. Ich war immer froh, wenn vor einer Predigt wir mit Gemeindegliedern beten konnten. Herr Jesus, jetzt gib du die Worte. Wir haben es doch nicht. Unser begieriges Suchen, Herr, halte mich, dass wir um die Kranken einen Kreis bilden und sagen, Herr Jesus, lass du sie nicht fallen ins schwarze, tiefe Loch, sondern stärke sie. Wir wollen ringen, dass wir immer mehr kriegen von der Christuswirklichkeit. Ich bin ja durch unsere Arbeit Hilfe für Brüder und die christlichen Fachkräfte und die Coworker sehr viel verbunden mit den Christen in der Welt. Und das ist ja eine Not, dass wir sagen, warum ist Europa unter diesem dunklen Vorhang versteckt, wo alles im geistlichen Leben auf kleiner Sparflamme gekocht wird. Ja, das müssen Sie einmal erleben, wie das die anderen Christen mit einer Leidenschaft und einer Hingabe leben wollen, umsetzen wollen. Und wie sie das suchen, wenn nur Christus in mir verwirklicht wird, wenn nur Christus in mir Raum gewinnt. In Liedern, wenn wir das so leicht runtersingen, so schläfrig, nichts soll mir werden, lieber auf Erden als du, der liebste Jesus mein. Ach Herr Jesus, jetzt sind wir schon so viele Jahre Christen, aber jetzt muss doch deine Kraft noch ganz anders durchbrechen. Du musst doch deine Wirkungen entfalten. Nicht in irgendwelchen spektakulären Wundern, sondern in den ganz normalen Diensten, durch die Predigt, durch das Wort, das wir sagen, durch den Krankenbesuch, durch die Dienste, die wir üben, durch den Zeugendienst, den wir an anderen weitergeben. Sie ahnen gar nicht, was da eine Kraft drin steckt in Ihrem Leben. Ich habe eine Sehnsucht, dass Christus noch viel mehr in mein Leben hineinkommt. Erst im Himmel werde ich es einmal sichtbar sehen, wenn alles erneut und verändert ist. Und dann sagt Petrus noch, wir werden bewahrt durch die Macht Gottes, durch den Glauben. Wir werden bewahrt. Unser Glaube ist sehr gefährdet. Ach, das habe ich auch oft erlebt, dass die Leute gesagt haben, du redest gar nicht über die Zweifel. Ich brauche gar nicht drüber reden, weil jeder Mensch Zweifel hat. Das ist ja schlimm. Petrus hat ja auch gezweifelt, als er auf der Woge stand. Das ist ja das Tragische, dass wir immer zweifeln. Das wird sie bis in die Todesstunde hinein verfolgen. Ist das wirklich wahr? Trägt Jesus mich? Und da wird es in der Todesstunde nochmal sein, dass ihnen der Teufel alle Sünden ihres Lebens vorhält, solche sogar, die sie längst verdrängt haben. Und da sagen sie, kann ich wirklich errettet werden? Und wir werden bewahrt durch Gottes Macht. Unser Glaube ist ein Geschenk Gottes. Das ist ganz arg groß, dass er mich bewahrt im Glauben. Dass er darüber sorgt, Gott in seiner Liebe will mich retten. Und darum geht er meinem kleinen, zitternden Glaubensflämmlein nach und bringt es zum Leuchten und zum Strahlen wieder durch seinen Geist. Entflammt er das zum Leben. Wir werden durch Gottes Macht bewahrt. Ach Herr, bewahre du uns vor der Torheit des Alters. Wie viel reife Christen leben heute in offenbarer Sünde. Und das ist ein Anstoß für die Gemeinde und für unsere Jungen. Herr, bewahre mich doch davor, dass ich nicht wegen ein paar irdischer Dinge deine Ordnungen verletze. Ich muss doch in der Nachfolge Jesu, Herr, bewahre meinen Glauben, dass er treu bleibt in deinen Ordnungen. Bis ins hohe Alter hinein. Ich will doch dir dienen. Herr, mach mich treu und bewahre du mich. Und dann steht da von den Anfechtungen. Die kommen, die Anfechtungen, natürlich. Und das ist immer schlimm, dass wie wenn ein Radfahrer mit Schwung einen Berg runterfährt und dann wirft ihm einer ein Stecken zwischen die Speichen. Anfechter, haut's einen vom Rad runter. Kennen Sie Anfechtungen im Glauben? Dass man plötzlich wie geschlagen ist. Dass man sagt, jetzt habe ich so viel gebetet. Und der Herr hat das nicht von mir genommen. Und wenn die Schmerzen so sind, wir sind ja sehr angefochten, auch wenn wir um uns her die Leiden von so vielen lieben Mitchristen tragen. Wenn wir heute hören, wie so viele Jesusleute furchtbar gequält werden unter dem muslimischen Terror. Furchtbar. Ums Leben kommen Tausende in vielen Teilen der Welt. Anfechtungen, aber auch Anfechtungen im eigenen Leben. Herr, warum kann ich dir nicht besser dienen? Warum gelingt das mir nicht mehr? Gerade in den Anfechtungen ist so wichtig, dass er, Jesus, meinen Glauben bewahrt. Dass er ihn schützt und ihn bewahrt. Glaube, dafür kann ich Gott nur danken. Herr, du hast das Feuer des Glaubens in mir angezündet. Ich mache mir das immer wieder so klar, an dem, was ich einst als Konfirmand gelernt habe im lutherischen Katechismus, beim dritten Glaubensartikel vom Heiligen Geist. Und da haben wir noch einmal ganz komprimiert alles, was in der Lehre vom Heiligen Geist so wichtig ist. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Nicht mein Köpfchen, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben im rechten Glauben geheiligt und erhalten. So wunderbar, dass er mir diesen Glauben erhält. Herr, lass doch die Glaubensflamme nicht erlöschen, dass ich nicht angesteckt werde. Und das ist eine besondere Not, auch wenn wir immer wieder mit Lehren uns auseinandersetzen müssen, mit widerchristlichen Lehren. Herr, lass mich nicht angesteckt werden vom Geist des Unglaubens um mich her. Bewahre du meinen Glauben bei dir. Im hohepriesterlichen Gebet hat Jesus noch einmal Johannes 17 gebetet. Herr, bewahre sie, deine Jesusleute. Wir wissen nicht, welche Anfechtungen der Herr noch für uns bereitet. Herr, bewahre uns, dass wir nicht scheitern im Glauben. Und dass unser Glaube gestärkt wird. Jetzt kommt das schöne Bild von den Schlacken. Das Edelmetall, das gereinigt wird. Das immer mehr in meinem Leben, das Entscheidende meines Glaubens rauskommt. Was ist das Entscheidende? Jesus starb für mich. Jesus hat mich lieb. Er ist mein Herr. Weiter können Sie gar nie kommen. Da stehen Sie in der Spitze aller Gotteserkenntnis. Da sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis drin. Dann ist das gereinigt von allerlei Schlacken und von allerlei Dreck, durchs Feuer gegangen und bewährt. Ich wünsche Ihnen diese Geborgenheit in Jesus. Diese Neugeburt, die leben kann und die sich entfalten kann. Und das ist der Inhalt unseres Liedes, das wir singen. Auch wenn wir durch schwere Zeiten gehen. Ja, das Lied ist immer sogar ganz wunderbar. Mit meiner Frau machen wir es jetzt, wenn wir Kranke besuchen, dass wir dann doch sagen, wir stimmen ein Lied an. Und das ist so wunderbar. Und wir entdecken erst, wie das aus der Perspektive des Angefochtenen und des Leidenden wunderbar erklingt in der großen Jesus-Hoffnung, in der wunderbaren Jesus-Freude. Ich möchte noch beten. Ach, Herr Jesus, wir wollen dir jetzt die ganze Not mit unserem alten Wesen sagen, mit unserem Unglauben und mit all den Zweifeln und all dem, was uns immer wieder aufhält und beschwert. Aber wir wollen doch, dass du in unserem Leben regierst. Mach uns ganz neu. Wir wollen an diesem Morgen einfach dich bitten um Erneuerung und Veränderung durch dein Wort. Und wir danken, dass dein Wort mächtig ist und wirksam und dass dein Heiliger Geist unser böses und trotziges Herz neu machen kann. Wir bitten dich um diesen Dienst, auch bei uns. Und segne auch die Gemeinden, zu denen wir gehören. Auch diese Gemeinden hier im Raum der Allianz in Heilbronn. Gebrauche sie dazu, dass du noch Großes wirken kannst in dieser letzten bösen Zeit. Amen.